DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und herzlich willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Bei uns gibt es heute folgende Themen: Medikamentenfähren mit Viren gegen den Krebs.
Eine Krebszelle sieht anders aus auf der Oberfläche als eine normale Zelle. Diese Unterschiede haben Krebsforscher eben schon rausgefunden für verschiedene Krebsarten. Und da kann man eben die äußere Fläche so verwenden, dass das Partikel an eine Krebszelle anbindet, aber nicht an eine Nicht-Krebszelle.
Maßgeschneidert, personalisierte Medizin.
Er kann jetzt Aussagen darüber treffen, ob Medikament A, B, C für die Patienten gut funktioniert bzw. was nicht funktioniert und kann damit einfach auch den ganzen Prozess beschleunigen, wie man die jetzt behandelt.
Schnellere Diagnose. Ich spreche mit Professor Daniela Berg über mögliche Alzheimer-Früherkennung mithilfe von Ultraschall.
Und wir haben uns gefragt, ob man nicht im Ultraschall auch diese typischen Veränderungen sieht. Wir haben für Parkinson typische Veränderungen im Ultraschall gefunden und uns das gleich auch zur Aufgabe bei Alzheimer gemacht.
Viren machen Menschen krank. Sie dringen in eine Körperzelle ein, programmieren sie um und stellen massenhaft neue Viren her. In der Krebstherapie könnte genau das hilfreich sein. Dann nämlich, wenn diese Viren gezielt andere Feinde angreifen, Krebszellen. Diese Tumortherapie mit sogenannten onkolytischen Viren bezeichnen Wissenschaftler auch als Virotherapie. Und sie ist schon seit langem im Fokus der Forschung. Verschiedene Virusarten werden dabei gegen verschiedene Tumorarten getestet. Ein Killer zerstört also quasi einen anderen Killer. Joachim Budde hat mehr zu diesem Thema.
Nanopartikel gelten als die reinsten Alleskönner. In der Medizin haben diese winzigen Partikel aus Metallen oder Mineralien jedoch mehrere Nachteile. Sie sind teuer und sie können sich im Körper ablagern und dann Ärger machen. Darum hat sich Nicole Steinmetz für ihre Forschung Nanopartikel angeschaut, wie sie die Natur selbst herstellt. Viren, genauer gesagt Viren, die normalerweise Pflanzen krank machen. Das hat einen wichtigen Grund, sagt die Professorin für biomedizinisches Ingenieurwesen an der Medizinischen Fakultät der Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio.
Der Vorteil ist einfach, dass es ein Protein ist. Der menschliche Körper kennt Proteine und kann das über Zeit dann eben auch abbauen. Von einem Virus dann in die Proteine und Aminosäuren, dass da eben keine Anlagerung von fremden Materialien im Körper sind.
Nicole Steinmetz arbeitet mit Pflanzenviren wie dem Tabakmosaikvirus. Es ist lang, dünn und hohl, wie ein winziger Strohhalm. Für diese Form interessiert sich Stephen Lippard, der Chemieprofessor vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, USA, arbeitet daran, Chemotherapeutika auf der Basis von Platin zu verbessern. Mehr als die Hälfte aller Chemotherapiepatienten bekommen dieses Cisplatin oder ein verwandtes Medikament. Diese Wirkstoffe dringen in die Zelle ein und binden an die DNA-Doppelhelix, also die Gene, sagt Stephen Lippard.
And that causes the DNA to bend.
Das führt dazu, dass die DNA-Stränge verbogen werden. Und das beeinträchtigt die Fähigkeit der Zelle, Proteine und Moleküle herzustellen, die sie für ihre Funktion benötigt.
Die Folge? Die Zelle stirbt. Stephen Lippard und seine Kollegen modifizierten Cisplatin so, dass es die Abläufe in der Zelle noch effektiver stört. Finantriplatin heißt ihr Wirkstoff. In der Petrischale hat er Krebszellen sehr wirkungsvoll abgetötet, bis zu 40 Mal effektiver als die herkömmlichen Mittel.
In Animals. It wasn't as effective.
In Versuchstieren hingegen wirkte es weniger gut. Als ich Nicole Steinmetz an der Case Western Reserve University besuchte und sie mir ihre Arbeit vorstellte, dachte ich, wir können das Finantriplatin in das röhrenförmige Virus füllen. Das könnte unser Problem lösen, das Medikament in den Versuchstieren zum Tumor zu transportieren.
Tumoren lassen neue Blutgefäße wachsen, die sie besser versorgen als das gesunde Gewebe. Deshalb bekommen sie besonders viel von den Chemotherapeutika ab. Doch die Medikamente greifen auch gesunde Zellen an und verursachen so heftige Nebenwirkungen. Um die Zellgifte ganz gezielt in die Tumorzellen zu bringen, haben Nicole Steinmetz und ihr Team die äußere Hülle des Tabakmosaikvirus verändert. Sie haben Bausteine hinzugefügt, sodass die Viren Krebszellen befallen können, sagt die Forscherin.
Eine Krebszelle sieht anders aus auf der Oberfläche als eine normale Zelle. Diese Unterschiede haben Krebsforscher eben schon rausgefunden für verschiedene Krebsarten. Und da kann man eben die äußere Fläche so verwenden, dass das Partikel an eine Krebszelle anbindet, aber nicht an eine Nicht-Krebszelle.
Die Wissenschaftler probierten die Medikamentenfähre in Labormäusen mit einer besonders aggressiven Art von Brustkrebs aus. Mit Erfolg, sagt Stephen Lippard.
Die ersten Ergebnisse im Tierversuch sehen sehr vielversprechend aus. In den Mäusen bringt das Virus das Phenanthriplatin in die Tumoren und die hören auf zu wachsen. Mit den klassischen Arzneien und ohne das Tabakmosaikvirus waren dafür viel höhere Konzentrationen notwendig.
Eins dürfe man aber nicht vergessen, betont der Chemiker.
Das ist nur ein Schritt auf einem langen Weg. Das ist Grundlagenforschung. Es sieht aus, als habe dieser Ansatz großes Potenzial, aber es braucht Zeit und Geld, um diesen Wirkstoff am Menschen zu testen und durch das Zulassungsverfahren zu bringen. Viel Zeit.
Die Virotherapie ist nur eine von zig Ansätzen im Kampf gegen Krebs. Um Krebszellen zu zerstören, ist es wichtig, dass Medikamente an ganz bestimmte Stellen im Körper transportiert werden. Schon lange forschen Wissenschaftler daran, wie das am besten gelingen könnte. Eine Lösung, sogenannte Medikamentenfähren. Das sind Trägerstoffe, die Medikamente ganz gezielt dahin bringen, wo sie benötigt werden. Dafür werden beispielsweise Nanopartikel aus Gold benutzt. Aber auch Pflanzenviren könnten für diesen Transport eingesetzt werden. Helmut Nordwig berichtet.
Wirkt ein Medikament bei einem bestimmten Patienten? Die Frage klingt einfach, doch die Antwort ist bis jetzt oft unmöglich. Ärzte müssen es einfach ausprobieren. Aus der Forschung ist zwar meist bekannt, welche Zellen und Moleküle im Körper der Wirkstoff beeinflusst. Wie dieses Zusammenspiel aber genau aussieht, Atom für Atom und das auch noch bei konkreten Patienten, das kann bisher niemand sagen. Deswegen weiß man eben nicht im Voraus, wer von einem Präparat profitiert. Die Aufgabe ist gigantisch. Es geht darum, die räumliche Gestalt von Wirkstoffen und von Molekülen im Körper von Patienten zu bestimmen. Beide bestehen aus vielen tausend Atomen. Ein Londoner Chemiker hat das jetzt erstmals versucht.
Das Spannende dabei ist, dass man sehr viel Rechenleistung braucht und dafür braucht man eben sowas wie den Supermuck.
Dieter Kranzelmüller ist einer der Direktoren des Leibniz-Rechenzentrums in Garching. Dort stehen die beiden Höchstleistungsrechner namens Supermuck.
Und im konkreten Fall hat er sogar beide Supermucks verwendet. Das war der erste Versuch, der wirklich beide Maschinen gemeinsam eingesetzt hat und der dann das Wochenende lang diese Fälle durchgerechnet hat. Und am Montag konnte man feststellen, dass man damit die wissenschaftlichen Ergebnisse erzielt hat, die man sich erwartet hat.
Klar, dass die Leistung dieser Maschinen den Informatiker beeindruckt, bündelt sie doch die Rechenleistung von 250.000 PC. Das ist imponierend, aber was ist nun konkret herausgekommen? Der Chemiker hatte die Erbgutinformation von Brustkrebspatientinnen im Gepäck und hat an jenem Wochenende bei 50 Medikamenten simuliert, ob diese bei den Frauen wirken würden oder nicht.
Er war beeindruckt von den Ergebnissen. Das heißt, er kann jetzt Aussagen darüber treffen, ob Medikament A, B, C für die Patienten gut funktioniert bzw. was nicht funktioniert und kann damit einfach auch den ganzen Prozess beschleunigen, wie man die jetzt behandelt. Wie weit das jetzt von ihm zurück an den Mediziner fließt, kann ich eigentlich gar nicht beurteilen.
Darum ging es zunächst gar nicht. Die Patientinnen sind längst in Behandlung. Dem Chemiker aus London, Peter Coveney heißt er, war es wichtig, erst einmal zu demonstrieren, dass im Prinzip innerhalb weniger Tage die Wirkung eines bestimmten Medikaments bei ganz konkreten Menschen vorhergesagt werden kann. Auf Anfrage schreibt Peter Coveney, es gehe ihm darum,
Ärzte, die ein Medikament für eine bestimmte Patientin auswählen müssen, dann in ihrer Entscheidung zu unterstützen, wenn diese Patientin in die Praxis kommt. Da brauchen sie sehr schnell ein Ergebnis.
Das Ergebnis innerhalb von 2 Tagen zu bekommen, wäre wirklich ein Durchbruch, aber so weit ist es noch lange nicht. Der Einsatz eines Hochleistungsrechners kommt als Routine nicht in Frage. Es gibt weltweit nur wenige davon und die sind ständig ausgelastet. Fachleute wie Dieter Kranzelmüller setzen aber darauf, dass Computer weiterhin immer leistungsfähiger werden.
Der Supermuck war vor 20 Jahren die Rechenleistung, die wir heute auf einem modernen Smartphone entsprechend haben. Ja. Wenn wir das jetzt in die Zukunft extrahieren, dann sagen wir, vielleicht haben wir in 20 Jahren die Rechenleistung, die wir brauchen, um das wirklich für Sie und mich durchprobieren zu können.
Auch Michael Halleck, Direktor an der Uniklinik Köln, sagt,
soweit ich die Daten kenne, ist es eine Verheißung, also gute Idee.
Der Krebsarzt würde sich wünschen, dass er seinen Patientinnen und Patienten ersparen kann, ein Mittel nach dem anderen durchzuprobieren. Der Computer als Werkzeug, um die Wirkung vorherzusagen, das klingt gut, findet er. Aber das Ergebnis muss dann nicht nur schnell da sein, es muss den Krebskranken auch tatsächlich nützen. Und hier steht der Beweis noch aus.
Um es zu beweisen, muss man klinische Studien machen. Und dann in ein paar Jahren nachschauen, hat der Einsatz dieses Tests tatsächlich die Aussicht der Patientinnen verbessert, zu überleben. Und bevor ich diese Daten nicht gesehen habe, bin ich immer ein bisschen vorsichtig.
Etwa 1,5 Millionen Menschen sind allein in Deutschland von der Krankheit des Vergessens betroffen, von Alzheimer. Der Gedanke, selbst einmal daran zu erkranken, der macht einfach Angst. Heilung gibt es bei Alzheimer noch nicht und auch die Diagnose ist schwierig. Meistens wird sie über Gedächtnistests gestellt oder auch über eine aufwendige und teure Kernspintomographie. Professor Daniela Berg ist Direktorin der Klinik für Neurologie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in Kiel. Sie hat mit ihrem Team daran geforscht, ob und wie Alzheimer per Ultraschall schon früher diagnostiziert werden könnte als bisher. Frau Berg, was war denn die Fragestellung, der Forschungsansatz bei Ihrem Projekt?
Wir haben uns gefragt, weil man mit dem Ultraschall vom Gehirn das ganze Gehirn in allen Ebenen gut darstellen kann, ob man nicht im Ultraschall auch diese typischen Veränderungen sieht. Wir haben für Parkinson typische Veränderungen im Ultraschall gefunden und uns das gleich auch zur Aufgabe bei Alzheimer gemacht. Und das ist nicht ganz einfach, denn man kann nicht ganz so klare Schnittebenen machen, wie zum Beispiel mit dem Kernspinnen. Und natürlich ist es auch so, dass jeder Mensch ein bisschen anders ist.
Was ist denn jetzt das Neue an Ihrem Projekt, an Ihrer Alzheimer-Forschung?
Was wir jetzt bei Alzheimer erforschen, da ist das ganz besonders neu, dass wir es eben bei Alzheimer machen. Bei Alzheimer hat man bisher noch nie mit Ultraschall irgendwas sehen können. Und was wir gesehen haben, eben dadurch, dass wir jetzt einige Alzheimer-Patienten und Kontrollen verglichen haben, dass wenn man eine ganz bestimmte Messung macht, eine Ratio einstellt, wo man einen Teil des Schläfenlappens misst und die umgebende Nervenwasserraumstruktur. Das heißt, wir gucken genau, wie viel Nervenwasser ist da und wie viel Gehirngewebe ist da. Und das setzen wir in ein Verhältnis. Dann verstehen wir, wie geschrumpft, sage ich jetzt mal, wie verkleinert dieser Teil des Gehirns im Vergleich zu normal ist. Und das gibt uns einen guten Hinweis dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist.
Wo liegen die Hauptprobleme bei der Diagnose?
Das Problem ist, dass man die Diagnose gar nicht so einfach stellen kann. Man kann zwar sagen, wenn jemand wirklich sich nicht mehr gut erinnern kann, wenn die Orientierung nicht mehr gut ist, wenn Dinge verwechselt werden, wenn schlussendlich auch Körperpflege und andere Dinge nachlassen, derjenige ist dement, aber damit hat man das weder genau eingegrenzt, was es für eine Demenz ist, noch ist man dann früh im Erkrankungsstadium. Früh heißt eigentlich, wenn die allerersten Symptome auftreten, denn dann ist schon einiges im Gehirn passiert. Und diese Gesamtkonstellation, diese Häufigkeit und die Tatsache, dass wir häufig so spät mit dem sind, dass man die Diagnose stellt, führt dazu, dass wir in der Wissenschaft versuchen, Methoden zu finden, die Diagnose klarer zu stellen und wenn möglich auch früher.
Was ist der momentane Stand der Dinge in der Alzheimer-Forschung?
Im Moment ist es natürlich so, dass die Therapiemöglichkeiten noch begrenzt sind. Es ist sehr viel in der Entwicklung. Es gibt ja jetzt auch Impfstrategien gegen Parkinson zum Beispiel. Das Gleiche wurde ja auch schon für Alzheimer entwickelt. Da gibt es jetzt immer vor und zurück in der Forschung. Dann gab es Schwierigkeiten wegen Nebenwirkungen. Jetzt werden wieder neue Dinge entwickelt. Aber das Feld ist in unglaublich großer Bewegung. Da passiert sehr viel im Moment. Und das Allerwichtigste ist, dass man die Menschen früh erkennt, damit man eben früh auch die neuen Therapien geben kann.
Wie schätzen Sie die derzeitige Alzheimer-Forschung ein? Und was ist Ihrer Meinung nach jetzt vorrangig?
Alzheimer ist jetzt etwas, wo ich denke, das ist schon ein ganz wichtiger Bereich, einfach auch, weil wir so viele ältere Menschen haben, wo es einfach immer wieder Frage ist. Ne? Und es wird ja eher mehr werden. Und so denke ich, dass es zunächst mal für die Diagnostik eine Rolle spielt. Und meine persönliche Hoffnung ist natürlich, dass es in Richtung früher Diagnostik auch geht. Aber man muss immer sehr vorsichtig sein mit dem, was man in Aussicht stellt, denn wir sind weder in der Frühdiagnostik noch in der Frühtherapie im Moment an dem Punkt, dass wir es den Menschen, die Sorge davor haben, wirklich anbieten können. Aber es ist sicherlich etwas, woran wir arbeiten.
Daniela Berg von der Klinik für Neurologie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. Das war's für heute. Mehr Informationen zu Medizin und Gesundheit finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund, auf unserer englischen Seite und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.